Liebe Schwestern, liebe Brüder, Christsein mit Profil. Worin liegt das Profil des Christseins? Eines fällt auf den ersten Blick auf. Im Mittelpunkt des Christentums steht nicht ein religiöses oder weltanschauliches Programm und auch keine philosophische Idee, sondern eine lebendige Person, Jesus Christus. Der Weg des Christseins, denn diejenigen gehen, die auf seinen Namen getauft sind, verwirklicht sich im Anschluss an seine Person, als Nachfolge und Nachahmung seines Lebensmodells, als Eintreten in die Gemeinschaft des messianischen Volkes Gottes und als Mitgehen auf dem Weg der Kirche. Jeder, der getauft ist, und jede, steht unter dem Anspruch, dass durch ihr Denken, Reden und Tun an der Stelle, wo sie sind, das Reich Gottes sichtbar wird. Dass etwas mehr an Freude und Zuversicht, mehr an Gerechtigkeit und Erbarmen, mehr an Frieden und Versöhnung in der Welt herrschen. Nur so wirkt der auferstandene, zum Vater erhöhte Christus heute in dieser Welt. Er wirkt nicht anders als durch uns. Nur im Leben derer, die hier in seinem Namen tätig sind, kann das Profil des Christseins sichtbar werden. Überall dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, vor allem aber in den Armen und Notleidenden, von denen es in der großen Weltgerichtsrede des Matthäusevangeliums heißt: Was ihr für einen meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Angesichts der überragenden Bedeutung, die der Person des Jesus von Nazareth und einer lebendigen Beziehung zu ihm zukommt, überrascht es nicht wenig, dass es aus den Anfängen des Christentums kein individuelles Bild gibt, das einen wahrheitsgetreuen Eindruck von den Gesichtszügen und der Gestalt Jesu vermittelt. In der frühchristlichen Kunst wird Jesus vielmehr durch Symbole versinnbildlicht und mit Hilfe biblischer Figuren und Szenen dargestellt, die auf ihn übertragen werden. In den Wandmalereien der römischen Katakomben und auf den ersten christlichen Sarkophagen findet sich das Lamm als Zeichen seiner Hingabe für die Menschen oder ein Anker als Symbol der Hoffnung auf das ewige Leben. Oder das Christus-Monogramm im Bild, in der Buchstabenfolge des Wortes, des griechischen Wortes Ichthys, was bedeutet Fisch. Manchmal sehen wir das heute ja noch als ein sozusagen verdecktes, chiffriertes Erkennungszeichen auf Autos, als Ankleber. Denn die Buchstaben des Wortes Ichthys sind das knappste christliche Glaubensbekenntnis. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter. Und unter den biblischen Bildmotiven finden sich häufig der gute Hirte, Daniel in der Löwengrube, ein alttestamentliches Bild, das auf Jesus hinweisen soll, und die eucharistischen Sinnbilder Brot, Trauben und Wein. Aber eine Darstellung des gekreuzigten Christus findet sich in den ersten Jahrhunderten nirgendwo. In Rom taucht das zum ersten Mal auf dem Aventin in der Kirche Santa Sabina im 5. Jahrhundert auf. Zu präsent war die Erinnerung, dass das Kreuz, wir könnten es vielleicht mit dem Galgen vergleichen, einfach ein grausames Hinrichtungsinstrument für Verbrecher war. Also kein Bild von Jesus. Nun ist klar, Fotografien gab es noch nicht, aber dennoch ist die griechische und römische Antike voll von Darstellungen bedeutender Menschen, von Büsten oder von Porträts. Das ist in der Antike noch ungleich stärker, als es heute ist. Eine kaum vorstellbare Menge von Bildnissen aus Stein und Bronze schmückte die Straßen und die öffentlichen Gebäude. Da fällt es erst recht auf, dass wir von Jesus kein Bild, kein Gemälde, keine Skulptur besitzen. Aus menschlicher Sicht ist der Wunsch, Genaueres über das Aussehen Jesu, über seine Gesichtszüge, sein Profil, seine Gestalt in Erfahrung zu bringen, sicher verständlich. Wer einen Menschen schätzen will, ihn als Vorbild betrachten möchte und lieben möchte, der muss ihn gut kennen. Und dieses Kennenlernen wird bei historischen Personen, die in längst vergangenen Zeiten lebten, durch Erinnerungsbilder erleichtert, die diese Person in ihrer körperlichen Figur und ihrem Antlitz zeigen. Dennoch ist das Fehlen eines Bildnisses Jesu kein Mangel, sondern eher sogar ein Vorzug. Der aus unserer Diözese stammende Maler Sieger Köder hat nie Jesus gemalt, sondern wenn, dann allenfalls seine Hände oder sein Wirken, aber nie die Figur Jesu. Und er hat das so begründet, dass er sagte, wenn ich ihn male, dann stehe ich einer Beziehung der Menschen zu ihm eher im Weg, weil sie sagen, so stelle ich ihn mir aber nicht vor. Dann hilft dieses Bild nicht, eine Beziehung aufzubauen, sondern im Gegenteil, es tritt dazwischen und wird ein Hindernis. Das Fehlen des Gesichtsbildes Jesu wird dadurch kompensiert, dass uns das Fehlen eines realistischen Porträts, das die Gesichtszüge eins zu eins wiedergibt, dazu verhilft, dass wir in Jesus nicht seine individuelle Gestalt, sondern seine Bedeutung für das Menschsein jedes Menschen, seine paradigmatische Bedeutung erkennen. Auf dieser Suche nach den für jeden von uns vorbildhaften Aspekten der Gestalt Jesu ist in der Bibel unter allen dort auffindbaren Texten vor allem die Bergpredigt eine wesentliche Hilfe. Besser als jede fotografische Abbildung kann sie die Lebenslinien der Gestalt Jesu hervortreten lassen. Der christliche Glaube sieht in Jesus Christus, im menschgewordenen Wort Gottes, das eine Ebenbild des unsichtbaren Gottes, auf das hin alle Menschen als Bild dieses einen Bildes geschaffen sind. Wir können auch sagen, Jesus ist die Ikone Gottes, gemäß dem Wort des Johannesevangeliums, in dem er von sich selber sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus von Nazareth, in seinem Leben und Sterben, in seinem Tod und in seinem vollkommenen Gehorsam begegnen wir dem vollendeten Menschen, dem Menschen, der genauso lebt und ist, wie der Mensch eigentlich sein und leben soll, dem Menschen, an dessen Lebensweg sich ablesen lässt, wie der Mensch von Gott, von seinem Schöpfer ursprünglich gedacht ist. Der Mensch Jesus von Nazareth ist die uns zugewandte Seite Gottes, die uns den Vater sehen lässt. Als diese lebendige Sichtbarmachung Gottes in der Welt ist er für jeden Menschen zugleich das Urbild und Vorbild, auf das er schauen muss, um seiner eigenen Berufung und Bestimmung als Mensch inne zu werden. Im Leben des Jesus von Nazareth lässt sich wie in einem hell ausgeleuchteten Bild erkennen, was Liebe und Gerechtigkeit, was Wahrheit und Freiheit, was Hingabe und Geduld wirklich sind und wie diese vorbildlichen Haltungen des Menschseins authentisch und in jedem und von jedem Menschen gelebt werden können. Insofern Jesus den Weg der Liebe und den Weg, den die Bergpredigt beschreibt, bis zum Ende geht und so das Gesetz erfüllt, ist die Bergpredigt sein eigentliches Testament an uns Menschen. Es gibt in der christlichen Tradition ja das Schweißtuch der Veronika, das so ein bisschen das Fehlen eines Bildes kompensiert. Aber noch wichtiger ist der Selbstausdruck, den Jesus uns in der Bergpredigt hinterlässt. Das ist sein bestes Porträt, sein authentisches Selbstbild, in dem sichtbar wird, wer er war und wie er war. Und das leitet uns daran, dazu an, in den Gesichtern der Menschen, vor allem der Armuten und der Gedemütigten, die Gestalt Jesu zu erkennen. Wenn man nach einem Schlüsselbegriff sucht, innerhalb der Bergpredigt, in der das, worum es Jesus ging, am dichtesten zusammengesetzt ist, dann ist es das Wort von der größeren Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist im biblischen Denken nicht das Gegenstück zur Barmherzigkeit, sondern beides gehört zusammen. Das ist auch nicht etwas, wo man nur an Paragraphen oder Gesetze denkt, sondern Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, das ist das, wodurch Gott in dieser Welt sichtbar wird. Das alles sind zuerst Eigenschaften, Bezeichnungen Gottes, bevor sie zu Forderungen an den Menschen werden. Häufig ist auch von einem Dreiklang die Rede von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. In diesem Sinn meint Gerechtigkeit eine umfassende Haltung gegenüber Gott und dem Menschen. Es bezeichnet die Antwort Israels auf den Bund Gottes mit ihm, die alle Lebensbereiche der persönlichen und der sozialen Existenz des Menschen erfassen soll. Gerechtigkeit ist daher ein biblisches Grundwort, das auf Gott und den Menschen anwendbar ist. Es bringt die beiden wichtigsten Attribute Gottes zugleich zum Ausdruck, indem es Güte und Gerechtigkeit zu einer Einheit verschmilzt. Auf dieses biblische Verständnis der Gerechtigkeit nimmt Jesus Bezug, wenn er von der größeren Gerechtigkeit der Jünger Jesu spricht, die diejenige der Schriftgelehrten und Pharisäer übertreffen soll. Damit ist allerdings nicht einfach quantitativ ein Mehr an Gerechtigkeit gemeint oder eine größere, gesteigerte Gerechtigkeit. Die Forderung Jesu, seine Jünger sollten die Vollkommenheit ihres himmlischen Vaters nachahmen, bezieht sich auf eine ungeteilte Erfüllung des Willens Gottes. Das Gesetz erfüllen meint deshalb nicht einfach, es quantitativ bis zum letzten Rest erfüllen, noch das kleinste Gebot auch tatsächlich zu halten, sondern die Erfüllung der Gerechtigkeit, die Jesus bringt, besteht einmal darin, dass er selber in seiner Person so gelebt hat, dass die Gerechtigkeit Gottes darin sichtbar wird, dass er also persönlich, indem er es tut, das Gesetz erfüllt und darin, dass er alle einzelnen Gebote zurückführt auf das Grundgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Er deckt den endgültigen Sinn des Gesetzes auf und durch sein Leben und sein Sterben, durch sein Reden und sein Tun geht er den Weg der Liebe konsequent zu Ende. Und so zeigt er, warum es im Gesetz geht, um Wegweisung zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Gemessen an der Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten soll die Gerechtigkeit der Jünger Jesu also nicht nur eine quantitative Überbietung sein, sondern eine qualitative Steigerung, indem das Gesetz und seine Forderungen die Gerechtigkeit aus dem Geist der Liebe zu den Menschen und der Hingabe an Gott erfolgt. Was bedeutet nun das Wort Jesu von der größeren Gerechtigkeit für eine glaubwürdige christliche Lebenspraxis in unserer Zeit? Zunächst einfach dieses: Christen sollen sich in den Augen der anderen Menschen in erster Linie durch ihren leidenschaftlichen Einsatz für mehr Gerechtigkeit unter den Menschen auszeichnen. Sie sollen nicht durch konservative Ansichten oder durch das Festhalten an einer lebensfremden Sexualmoral auffallen, sondern an der Seite der Armen, Unterdrückten und Rechtlosen stehen. Es muss ihr vorrangiges Bestreben sein, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern und ihre Not zu lindern. Erst dann kann es ihnen darum gehen, kulturelle und wissenschaftliche Leistungen zu erbringen. Zum Auftrag der Kirche gehört es auch, vor allem in einem wohlhabenden Land, wie es bei uns ist, Kirchengebäude zu erhalten, festliche Kirchenmusik zu pflegen, die zeitgenössische Kunst zu fördern und der Wissenschaft Raum zu geben. Bei all diesen Tätigkeiten, die die Kirche ausübt, handelt es sich aber um solche, die ihr in einem bestimmten Moment der Geschichte zugewachsen sind. Keine dieser Aufgaben ist aber von essentieller Bedeutung für das Christsein, sodass dieses überhaupt nicht lebbar wäre ohne diese Aufgaben. Genau das meint aber das Wort Jesu von der größeren Gerechtigkeit, an der seine Jüngerinnen und Jünger erkennbar sein sollen. Im Klartext ist damit gesagt, mit dem Einsatz für Gerechtigkeit steht und fällt das Christsein. Eine andere Prioritätenliste dafür, was das Wichtigste im eigenen Leben sein soll, kann es in den Augen Jesu nicht geben. Ein anderes Profil, an dem das Christsein erkennbar wird, gibt es nicht. Viele werden nun fragen, was kann ich mit meinen geringen Kräften beitragen zur Verminderung der weltweiten Ungerechtigkeit? Was können wir als Einzelne gegen ungerechte Strukturen etwa des Welthandelssystems ausrichten? Werden wir nicht bereits mitschuldig am Elend der Campesinos in den Kaffee- und Obstplantagen der Länder Südafrikas und Südamerikas, wenn wir zu sündhaft billigen Preisen Kaffee trinken oder Bananen essen? Auf diese Frage ist zu antworten, jede und jeder sind zunächst einmal verantwortlich im eigenen Bereich dafür, gerecht zu sein und sich gerecht zu verhalten. Er soll daher seinen Kindern die gleiche Zuwendung und Liebe schenken und keines gegenüber dem anderen bevorzugen, sich seinem Ehepartner gegenüber verlässlich und treu erweisen und gegenüber Freunden, Bekannten, aber auch Fremden zuvorkommend und freundlich sein. Die im Berufsleben übernommenen Aufgaben soll er so erfüllen, dass allen von seinen Entscheidungen Betroffenen Gerechtigkeit widerfährt. Er soll als Lehrerin oder Lehrer den eigenen Schülerinnen und Schülern die gleiche Aufmerksamkeit widmen und niemanden benachteiligen. Als Arzt die Patientinnen und Patienten mit gleicher Sorgfalt behandeln, als Richterin oder Richter ohne Ansehen der Person Recht sprechen, als Handwerker gute Arbeit leisten und als Kaufmann niemand übervorteilen. Wenn er so dazu beigetragen hat, dass wenigstens in seinem persönlichen Lebens- und Verantwortungsbereich mehr Gerechtigkeit herrscht, ist schon viel geschehen. Und das gilt auch für Manager und Unternehmer oder Banker, auch wenn hier die Versuchung in diesem Feld, sich korrumpieren zu lassen, vielleicht besonders groß ist. Doch sollen sich Christen auch durch ihren weltweiten Einsatz für eine größere Gerechtigkeit auszeichnen. Dies können wir nicht mehr als Einzelne tun, sondern nur durch gemeinsame Aktionen, wie etwa eine Weltgruppen, Fairtrade-Initiativen oder die großen kirchlichen Hilfswerke Adveniat, Miserior, Missio und Brot für die Welt. Durch ihren strukturellen Ansatz einer langfristig orientierten Förderung von Infrastrukturprojekten, Verkehrswegen, Brunnen, Stromversorgung, Bildungseinrichtungen, Maßnahmen der medizinischen Grundversorgung tragen sie viel dazu bei, dass sich die Lebensverhältnisse der Armen und Ausgebeuteten an vielen Orten dieser Erde verbessern. Es ist daher eine Gewissensfrage für jeden Christen, wie er seine persönlichen Ansprüche und sein Bedarfsniveau reduzieren kann, um von dem eigenen materiellen Überfluss dauerhaft und verlässlich Projekte zugunsten der Armen zu unterstützen. Wenn wir die Bergpredigt als Ganzes nehmen und darin das Selbstbildnis Jesu, sein Porträt, erkennen wollen, dann spielen die Seligpreisungen eine besondere Rolle darin. Seligpreisungen, das sind Beglückwünschungsformeln, dass der Weg des Christseins nicht nur eine anspruchsvolle Moral enthält, sondern auch eine große Verheißung, ein Versprechen, ein Weg, der zum Glück führen soll. Diese Seligpreisungen greifen das unstillbare Verlangen des Menschen nach Sinnerfüllung auf, seine Sehnsucht nach Glück, und konfrontieren diese Sehnsucht nach Glück mit der Umwertung aller Werte, die der Logik des Evangeliums folgt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Hinter dieser Umkehrung der Rangskala menschlicher Werte, in der die eigentliche Revolution der Welt durch das Evangelium zu sehen ist, steht kein Ressentiment gegen das Leben und keine Verachtung für das alltägliche Glück, an dem wir Menschen uns auf vielfache Weise erfreuen. Doch mahnen uns die Seligpreisungen vor der Gefahr, die allen geschaffenen Gütern innewohnt, deren Besitz unser Glücksverlangen zu erfüllen verspricht, dass wir uns in unserem maßlosen Hunger nach Glück an sie verlieren. Macht, Reichtum, Ehre, Gesundheit, Vergnügen, Sexualität, Ansehen unter den Menschen, all dies sind wunderbare Dinge, die unser Leben erfüllen. Aber sie tun das nur so lange, als sie nicht den höchsten und letzten Platz darin besetzen. Wir können sie gebrauchen und sollen sie gebrauchen für unsere Lebensziele auf dem Weg des Christseins. Wir sollen sie in Dienst nehmen für unsere Pläne, aber wir sollen uns nicht an sie verlieren und ihren trügerischen Verheißungen erliegen. Vor dieser Gefahr der Selbstpreisgabe an die Dinge, die dann uns besitzen und versklaven, warnen die Seligpreisungen Jesu auf eindringliche Weise. Sie stellen uns in paradoxer Umkehr menschlicher Erwartungen vor Augen, worauf es im Reich Gottes vor allem ankommt. Sie warnen vor falschen Erwartungen an das Leben und trügerischen Verheißungen, die nicht halten, was sie versprechen und am Ende nur in ausweglose Enttäuschung führen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Eine der bekanntesten deutschen Rockbands sind zurzeit die Toten Hosen. Und eines ihrer Lieder trägt den Titel »Warum werde ich nicht satt?« Vielleicht haben Sie es schon gehört. Die einzelnen Liedstrophen schildern, anfangs mit leisem Erstaunen, bald aber mit immer lauterem Entsetzen, das immer schnellere Verbrauchtwerden, immer neuer Glücksversprechen, die stets zu der gleichen Frage zurückführen, warum werde ich nicht satt? Gewiss, da ist von einem Menschen die Rede, dessen materielle Möglichkeiten wahrscheinlich diejenigen der meisten von uns bei weitem übersteigen. Aber die Erfahrung, dass das dann jeweils nicht hält am Ende, was man sich am Anfang davon verspricht, die können wir auch machen, wenn unser Geldbeutel kleiner ist. In diesem Song der Toten Hosen ist es der Zweitwagen in der Garage, der Swimmingpool im Garten, eine Spielzeugeisenbahn im Keller. Als refrainartige Antwort auf diese beeindruckende Liste schreit der Sänger die Frage ohne Antwort hinaus. Warum werde ich nicht satt? Jede Menge Partys, tolle Freunde, erotische Abenteuer ohne Ende, ein scheinbar unerschöpfliches Bankkonto, das es erlaubt, sich jeden Wunsch zu erfüllen. All dies treibt die Frage nur weiter voran, die den Sänger am Ende fast wahnsinnig macht: Warum werde ich nicht satt? Die Seligpreisungen Jesu geben dieser im Song der Toten Hosen endlos wiederholten Frage eine Wendung ins Positive. Und diese lautet: Achte auf das, was wirklich wichtig ist im Leben, und auf das, worauf es am Ende allein ankommt. Von der Umwertung aller Werte, von der die Seligpreisungen sprechen, geht eine hartnäckige, aber heilsame Anfrage an unseren Lebensstil aus. Was brauchst du, um wirklich glücklich zu sein? Die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu laden dazu ein, der ständigen Aufwärtsspirale, in deren Umdrehungen wir uns in unserem Hunger nach Glück zu verlieren drohen, eine Gegenstrategie entgegenzusetzen, die bewusst auf den Wert der Einfachheit, Verlässlichkeit und Bescheidenheit im Leben setzt. Wenn wir dieser Aufforderung folgen und uns dem Weg des Christseins im täglichen Maß nehmen, an diesem Profil des Evangeliums anvertrauen, dann werden wir eine überraschende Entdeckung machen, dass wir das Glück, auf das wir scheinbar verzichten, nicht verlieren, sondern in einer ganz anderen Weise neu zurückerhalten. Amen.